wenn Jesus unterwegs war in Galiläa oder wo auch immer und immer wieder seine Botschaft gebracht hat vom Reich Gottes und was da abgeht und was das Reich Gottes beinhaltet und das ist das Reich von seinem Vater, dann hat er immer eine total gemischte Zuhörerschar gehabt. Immer wieder ist es vorgekommen, dass Zollbeamte dabei waren und die hatten einen ganz miesen Ruf gehabt, weil die nicht mehr Zoll verlangt, wie man hätte sollen. Und dann auch andere Leute heisst, die wirklich einfach ganz einen miesen Ruf hatten, die haben immer wieder zu der Zuhörerschaft gehört. Und auf der anderen Seite eine ganze Anzahl Fromme. In der Bibel werden sie als Pharisäer und als Gesetzeslehrer bezeichnet. Pharisäer können sagen, das war wirklich so die streng gläubige Gruppe unter den Israelis, wo das Wort Tora ganz ernst genommen haben. Und auch eine gute Motivation, aber sie waren ein bisschen gesetzlich gewesen. Und Gesetzeslehrer, das sind also unsere heutige Theologen, oder, die das Wort studiert und Auslegungen schreiben und so. Eine brisante Mischung, gell? Auf der einen Seite so das Gesindel, würden sie sagen. Und es war so, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, die haben sich dann aufgeregt. Oder? Und gesagt, wie kann Jesus nur? Wie kann Jesus nur überhaupt mit denen zusammen sein? Wieso lässt er überhaupt das Zuhören zu? Und dann wissen wir, dass er zum Teil mit denen noch ist, oder? Wie ist das möglich? Jesus ist ja nichts von dem entgangen. Auch wenn es man nicht gehört hat. Jesus hat gewusst, wie die Menschen denken und so. Und dann hat er ihnen eine Geschichte erzählt, um ihnen zu erklären, wie er über das denkt. Er hat sogar drei Geschichten erzählt, das ist die dritte. Um ihn einfach zu illustrieren, wie das für ihn aussieht. Und es war das Gesicht von einem Mann, der zwei Söhne hat. Und das ist so eine, wenn ich jetzt den Can würde fragen, und Lisa, Geschichte vom verlorenen Sohn, die kennen die, oder? Wie manchmal haben die gehört auf Kassetten oder irgendwie so? Ein paar Mal, oder? Hast du einen Führerkund und gleich weitermachen, Can? Nein. Aber ich tue mich korrigieren, wenn ich es euch erzähle. He? Unser Sohn hat das mal gemacht, ich habe mal eine Geschichte erzählt. Er sagt, nein, Papi, das ist nicht so. Ich sage, ja, wie kommst du denn da drauf? Auf der Kassette sagen sie also so und so, oder? Ui, ui, ui. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und eines Tages kommt der jüngere Sohn zum Vater mit einem Anliegen und sagt, Vater, ich will, dass du mir mein Erbe auszahlst. Ich weiss, dass es eigentlich gar noch nicht dran wäre. Und für sich hat er vielleicht selber gedacht, ich bin schon ein bisschen frecher und unverfroren. Denn in der Regel haben sie das Erbe auch erst bekommen, wenn der Vater wirklich ganz alt war und es Zeit war, um das zu verteilen. Aber wer ruft das Erbe vorher ab und so? Und es ist erstaunlich, dass der Vater, dass er eigentlich gar nicht interveniert. Es heisst, er hat das Erbe unter seine Söhne verteilt. Vor der Zeit. Und wie das so üblich war, der ältere Sohn, der hat in der Regel den Hof bekommen, oder zwei Drittel vom Vermögen. Und der jüngere Sohn oder mehrere Söhne, die haben dann ein Drittel oder je nachdem noch weniger bekommen. Genug, um sich eine eigene Existenz aufzubauen. Also er hat das Erbe verteilt und der Sohn hat ein bisschen gebraucht. Er hätte nicht den Hof mitnehmen oder er hätte irgendwie sein Erbe müssen wechseln in Cash, Geld oder Schmuck oder irgendwie etwas, was du mitnehmen kannst. Und er hat ein paar Tage gebraucht, bis er das erledigt hat. Und dann, aber dann ist der Moment gekommen, wo er vor dem Hof aussen steht und in die Weite schaut und er sagt, wow, jetzt fängt das Leben an. Nicht mehr für den Vater auf den Feldern arbeiten, nicht mehr folgen, können machen, was ich will. Sehr viel Geld dabei, ein Vermögen. Es ist nicht einfach ein Sackgeld, er hat wirklich ein Vermögen dabei gehabt. Und er wusste, mir steht die ganze Welt offen. Ich kann machen und tun und lassen, was ich will. Und ich kann mir vorstellen, als er losgezogen ist, dass er irgendwie voller Hoffnung seinen Weg gezogen ist. Mit den Gedanken auf das, was jetzt auf ihn zukommt. Ja, ziemlich sicher ist er nicht alleine gereist. Die Gefahr, dass man überfallen wird und so, die ist sehr gross gewesen und in der Regel ist man mit Karawanen gereist. Und er ist wirklich weit gereist. Er hätte ja können auf Österreich oder auf Deutschland von der Schweiz, oder? Aber das heisst, er ist in ein fernes Land. Wirklich weit, weit weg. Ich weiß nicht, ob das für ihn wichtig ist, ganz viel Distanz zwischen das Zuhause und sich zu bringen. Vielleicht wird die Freiheit grösser, ich weiß es nicht so recht. Er ist recht ausgezogen, ein zügiger Schritt und ist seiner Zukunft entgegengegangen. Ich muss schnell schauen, dass ich nicht mehr drauf bin. Okay. Irgendwann ist er dort angekommen und dann heisst es, er hat in Saus und Braus gelebt. Wie muss man sich das vorstellen? Er hat ein richtiges Kapital dabei. Es steht ihm alles offen. Er hat ganz sicher nicht geschafft während dieser Zeit. Und wahrscheinlich ziemlich schnell einen Haufen Freunde gehabt. Und vor allem Freunde von seinem Geld. Oder? Nicht von ihm. Und stell dir vor, wie wäre das für dich, wenn du einfach wenn du so viel Geld hättest, dass du dir alles könntest leisten, was dein Herz begehrt. In den Sprüchen gibt es so ein Wort für die Jungen, das heisst, hey, mach alles, was deine Augen dich dazu gelüsten. Aber du musst einfach daran denken, du musst mal von Gott Rechenschaft abgeben. Aber das hat er gemacht. Der hat sich alles zusammengekrümelt, was er gefunden hat. Er hat die feinsten Speisen gegessen, ist an jeder Party gewesen, jeder Hund verlochete, ist der Hahn im Chor gewesen, hat Frauen um sich herum gehabt. Es hat ihm nichts gefehlt. Ein Wahnsinnsleben. Aber du weißt genau, wenn du keine Arbeit hast, das Vermögen, das wird irgendwie einfach immer kleiner. Es nimmt einfach ab. Und bei ihm war es auch so. Das ist der Lauf der Sache. Er hat gemerkt, sein Beutel wird immer leichter. Er hat plötzlich gemerkt, ich kann nicht mehr die grossen Runden schmeißen, wenn sie irgendwo noch im Ausgang sind. Und so. Und dann kommt der Tag, und einfach seinen Sack kehrt und es sind nicht mehr rein. Und wahrscheinlich schon vorher hat er angefangen, weniger Freunde zu haben. Und wenn du dann kein Geld mehr hast und die Freunde nur wegen Geld da sind, stehst du plötzlich einfach alleine da. Das ist ja schon genug. Das ist echt schon genug. Eigentlich hätte er jetzt Arbeit suchen können. Dazu kommt aber, dass in dem Land, wo er war, dass eine ganz grosse Hungersnot gab, die kommt ja nicht von heute auf morgen, das ist wahrscheinlich parallel dazu gelaufen. Also die Wirtschaftslage war ganz schlecht, man hat vielleicht auch nicht unbedingt Arbeit gefunden. Die Leute haben, wenn sie ihre Vorräte mal gegessen haben, die haben nicht einfach einen Coop und ein Mikro gehabt, so wie wir hier. Dort bist du wahrscheinlich relativ schneller mal hungrig geworden. Hat den Hunger um sich gegriffen und er ist in der Fremde. Niemand mehr um sich herum, er hat ja seine Familie verloren und seine Freunde verloren. Und kommt an den Punkt, wo er merkt, hey, ich brauche Arbeit. Und dann hat er umgefragt und niemand hat ihm Arbeit gegeben. Und dann hat er sich an einen Bürger vom Land gehangen und hat ihn richtig genötigt, hat ihn am Rockzipfel genommen und gesagt, hey, ich brauche Arbeit, hast du mir nicht irgendetwas? Da kommen wir gerade Trauma ziehen, wo manchmal bei mir auftaucht und sagt, hey, hast du jetzt nicht ein bisschen Arbeit? Obwohl es dann noch viel besser geht. Und nachdem er dem einen Bürger zwei, dreimal neu ist und so, hat er gesagt, okay, du bist ein mühsamer Typ, vielleicht hat er es auch noch gedacht und so, ich habe dir einen Job, ich schicke dich aufs Feld raus zu den Sauen. Du kannst die Sauen hüten. Für einen Jude und die Zuhörer um Jesus herum, das sind ja Juden gewesen, ist das Schlimmste, was passieren kann. Erstens essen sie kein Sauenfleisch und wenn du mit Sauen etwas zu tun hast, dann bist du unrein, kultisch unrein und so. Das heisst, er ist wirklich irgendwo ganz, ganz, ganz unten angekommen. Und es geht sogar noch weiter. Sein Verdienst, den er bekommen hat für das Sauenhüten, hat nicht einmal gelangt, dass er selber genug zu essen hatte. Und er hat gesehen, was die Sauen essen. Die Sauen haben Schotten vom Johannisbrotbaum gegessen. Das sind so grosse, dunkle, fleischige, süße Bohnen. Und oft haben wir ihm gesagt, das ist das Essen der armen Leute. Und er hat gedacht, wow, wenn ich nur meinen Bauch füllen mit dem. Es muss nicht mal besonders gut sein, aber einfach kein Hungergefühl haben und einen vollen Bauch und so. Und scheinbar hat er auch danach gefragt, aber es haben ihm alle verboten. Also er hat nichts von dem dürfen essen. Kein Geld mehr, keine Freunde mehr, wahrscheinlich kaum eine anständige Bleibe, ein mieser Job und ein knurrender Magen. Das ist Bad News. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich weiss gar nicht, ob wir das nachvollziehen können. Ich weiss gar nicht, wenn du das letzte Mal wirklich Hunger gehabt hast. Ich meine nicht das Gelüst, ich meine Hunger. Ja, das kennen wir fast nicht. Und dann ist ein Moment gekommen, wo er wirklich angehockt ist und überlegt hat, hey, was ist eigentlich los? Wo bin ich gelandet? Wo bin ich gelandet? Das heisst, er ist in sich gegangen. Es ist ihm wahrscheinlich durch den Kopf, wie das vorher beim Vater daheim war. Dann seine ganze Partyzeit, dann der Abstieg, der gesellschaftliche Abstieg, bis dort hin, wo er jetzt gerade sitzt. Er hat über das nachgedacht. Und ist dann so weit gekommen und hat gesagt, hey, das glaube ich nicht. Der Vater, der hat so viele Taglöhner. Und die kommen genug Essen über, die kommen mehr Essen über, als wir überhaupt brauchen können. Mein Plan ist, ich gehe doch einfach zurück. Ich gehe zurück zum Vater. Und ich sage ihm, Vater, ich weiss, das tiefste in meinem Herzen, ich bin wirklich schuldig geworden vor Gott. Schuldig vor dem Himmel. Und ich bin schuldig geworden vor dir. Und darum, ich bin überhaupt nicht mehr würdig, dass ich dein Sohn bin. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn oder deine Tochter zu sein. Mein Vorschlag wäre, lass mich ein Taglöhner sein von dir. Einer von diesen vielen, der aber immerhin einen vollen Bauch hat. Und so hat er es gemacht. Er ist auf den Weg gegangen. Und ich glaube, der Heimweg war viel, viel länger gewesen, als der Weg, den er gegangen ist. Als er gegangen ist, der hat eine Zukunft gezogen, das Leben hat ihn gezogen. Und ihr wisst, 30 Minuten fühlen sich nicht immer gleich lang an. Gell? Wenn du blöde Arbeit hast, sind 30 Minuten endlos. Wenn du verliebt bist, ist das mega kurz. Und darum glaube ich, dass der Heimweg, der war viel, viel länger gewesen, mit allen Gewissensbissen, mit dem schlechten Gewissen, mit der Ungewissheit, was passiert, wenn ich dort ankomme? Verjagt es mich gerade vom Hof? Oder nennt es mich an? Oder wer nimmt mich an? Was ist mit meinem Brüder? Was denken vielleicht Taglöhner? Jetzt kommt der Schlunki wieder zurück, oder? Weil wieder ins gemachte Nest hineinhocken. Ich bin überzeugt, dass er sich mit sehr vielen so Gedanken umgeschlagen hat. Abgesehen davon hat er immer noch Hunger gehabt und war müde und abgekämpft. Und irgendwann kommt er dann langsam mal auf seinen Hof zu, auf das Gut von seinem Vater und so. Und der Vater, er hat eine tiefe Sehnsucht in sich gehabt nach seinem Sohn. Er ist immer wieder zwischen ihnen, wenn er um den Hof herum ist, ist er an dem Punkt angestanden, wo er gewusst hat, wenn mein Sohn zurückkommt, dann kommt er auf dieser Straße zurück. Und es war seine Sehnsucht, die immer wieder Ausschau gehalten hat, ob jemand sieht, kommt. Und dann, eines Tages, sieht er auch so eine komische Gestalt zu herkommen. Und in dem Moment, wo er merkt, dass es der jüngere Sohn ist, heisst, er hat ihn total gepackt. Der junge Sohn, der hat ihm so dermassen leid. Er ist voller Mitleid für seinen Sohn und rennt ihm entgegen. Der Sohn war nicht sicher, kommt er jetzt ein paar Ohrfeigen über. Was erwartet ihn, wenn der Vater auf ihn zurennt? Wird er ihn gerade verscheuchen? Und dann fällt ihm der Vater um den Hals und das heisst, er hat ihn richtig abgeküsst. Das heisst, mehr wie einmal, oder? Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn ab und der Sohn ist irgendwie innerlich gerade verstieft ab so viel Liebe und ab so viel Zuneigung und Erbarmen. Das ist in seinen Gedanken, was könnte passieren, ist das gar nicht vorgekommen. Und er verstieft und so umarmt wird und dann bringt er sich Sprüchli an. Und sagt, Vater, ich weiß es, vor Gott und vor dir habe ich wirklich Schuld auf mich geladen. Und nachher wollte er weiterreden, dann wollte er sagen, ja, und jetzt nehme ich einfach als meinen Taglöhner und so, und irgendwie sind sie auf dem Rückweg, wahrscheinlich sind auch Diener in der Nähe gewesen. Und der Vater lässt ihn gar nicht wirklich zu Wort kommen. Er sagt dann einem Diener, hey, ganz schnell, hol das schönste Kleid, und das hat damals wirklich etwas bedeutet, das hat auch mit dem Stand etwas zu tun gehabt, hol einen Ring, weil ich sage, das war so ein Siegelring. Ah ja, jetzt merkt man, dass ich meinen Ehering nicht anhabe. Okay, Klammern zu. Und Schuhe an seine Füße. Zu dieser Zeit waren auch noch Sklaven sind barfuß unterwegs gewesen. Also wir merken, der hat wirklich nichts mehr gehabt, hat zum letzten Loch auspfiffen und so. Und es hat Zeit gebraucht. Es hat Zeit gebraucht, bis das Herz von dem jüngeren Sohn, bis das wieder weich geworden ist. Das alles können sie ohne. Die Liebe vom Vater, die er überhaupt nicht verdient hat, die er überhaupt nicht erwartet hat, die über ihn reinkommt, so wie eine grosse Welle. bis das sein Innerste erreicht hat und das Herz können aufgehen konnte. Ich bin überzeugt, dass er Zeit braucht. Dann hat der Vater noch gesagt, schlachtet das Mastkalb. Und das Mastkalb, das war einfach so, das hat man immer so auf Reserve gehabt. Wir haben unsere feinen Sachen in den Tiefkühlfächer und sie haben das Mastkalb gehabt. Dass wenn mal unverhofft auf Besuch kommt, dass du wirklich etwas zu essen hast. Und das findest du überall und so. Und lasst uns feiern, lasst uns ein Fest machen. Und die Diener haben das alles vorbereitet, die Party ist gestiegen und so. Und dann kommt die Szene, wo der ältere Sohn von der Arbeit heimkommt. Er war auf dem Feld, hatte die Aufsicht gehabt über Taglöhner, er musste die Arbeit organisieren, schauen, dass alles läuft und so. Und er kommt so oben heim und umso näher, dass er das Haus zuläuft, zuerst hört er irgendwie Musik, dann merkt man, hey, da laufen Reigentänze. Und umso näher, dass er gekommen ist, hat er gemerkt, wow, da steigt mir ein guter Duft in die Nase. Von dem Mastkalb und so. Und er war ziemlich verwirrt gewesen. Er steigt der Party ohne ihn. Hat ihn niemand geholt, hat ihn niemand informiert. Und dann läuft ihm ein Knecht über den Weg und sagt, hey, was ist denn da los, was läuft denn da und so. Er sagt, ja, dein Bruder ist heimgekommen, der Vater hat das Mastkalb geschlachtet und jetzt macht er es fest. Und dann heisst es, ist er dermassen verrückt worden. Und ich kann euch sagen, das war angestaute Verrückte gewesen. Das war ein Moment gewesen, wo es dir wie der Deckel läuft, oder? Wo es wie ein Ventil aufgeht. Und er ist so, die ganze Verbitterung, die sich bei ihm schon länger angestaut hat, der ganze Frust, das Gefühl, dass der Vater ihn nicht so gern hat, auch der Neid, all das war so wie ein Vulkan gewesen. Und er hat nicht ins Haus rein. Er hat nicht feiern. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so gefühlt hast. Ich kenne das Gefühl. Bei ganz anderen Gelegenheiten, wo du merkst, du bist dann wie verhärtet und du kannst dich nicht mitfreuen. Und er tigert ums Haus herum und dann kommt der Vater raus. Der Vater kommt zu ihm raus. Der Vater verlässt es fest. Wahrscheinlich hat ihm jemand gesagt, du, dein älterer Sohn ist draußen. Und redet ihm gut zu. Was heisst das, wenn man jemandem gut zuredet? Man versucht ihn zu gewinnen. Mal komm doch gleich und komm doch hin und du bist doch auch und ohne dich ist es ein Zeich und hin und her. Und dann lässt der Sohn los. Er sagt, Vater, du weißt ganz genau, ich habe so manches Jahr für dich geschafft. Über die Massen. Und ich habe dir immer gefolgt. Und dann kommt da dein Sohn, er hat nicht gesagt, mein Bruder, er hat gesagt, dein Sohn kommt, der das Geld und dein Vermögen mit Huren verprasst hat. Und was machst du? Du schlachtest das Mastkalb. Das Beste, was wir haben. Er ist extrem ärgerlich, er ist extrem aufgewühlt, versteht die Welt nicht mehr. Und so das Gefühl, dass der Vater den jüngeren Sohn lieber hat, wie ihn, das hat ihn grausam plaget. Das hat ihn grausam plaget. Und das sieht dann etwa so aus, wenn man sich ärgert. Und dann ist interessant, sagt der Vater, mein Kind. Er holt ihn irgendwie von der ganzen speziellen Ebene ab. Er sagt, du Sohn. Er sagt, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Weil er hat ja das Erbe schon verteilt. Der Vater war in seinem eigenen Haus nur noch Nutznießer. Der Hof hat bereits dem zweiten älteren Sohn gehört. Er sagt, alles, was mir ist, ist dir. Und er hat ihm mal vorgeworfen, der Sohn, weißt du, mir, dem Schlacht ist die grösste Wildsau, Mir hast du nie auch nur einen Geissbock angeboten, damit ich mit meinen Freunden mal abhängen und eine coolere Lade machen. Und dann sagt der Vater, alles was mir gehört, gehört dir. Irgendetwas hat der ältere Sohn nicht verstanden. Und dann sagt der Vater, weisst du, dein Bruder, der war tot und er lebt wieder. Der war verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Und dann sagt der Vater, das müssen wir doch feiern. Das muss man doch feiern. Das kann man doch nicht einfach vorbeigehen lassen. Da muss man es festmachen. Und dann hört die Geschichte einfach auf. Wir haben interessant und nachspannend gesehen, was hat der ältere Sohn gemacht? Hat er den Rang gefunden, und, um dann wirklich bei dem Fest noch mitmachen? Oder ist er in den Wald gelaufen, zum Abkühlen, zum sich fangen und so? Das braucht man wirklich Zeit. Es braucht Zeit, dass der jüngere Sohn die überschwängliche Liebe vom Vater annehmen kann, und es braucht Zeit für den älteren Sohn, bis er kann oben runterkommen und sich beruhigen und die Einladung auch annehmen kann. Es heisst, die Geschichte vom verlorenen Sohn, und man kann das von ganz verschiedenen Seiten anschauen, ich möchte als Schlussgedanke, dass eigentlich die zentrale Person, das ist der Vater. Und ich weiss nicht genau, für wer ihr Fan sind, oder? Dass so ein bisschen die Bösen unter uns finden, ja, der jüngere Sohn, das war der coole Typ gewesen, oder? Ausbrechen und so. Und der Ältere, das ist ein mühsamer. Andere finden, nein, der Jünger, das ist Lebemann. Nein, der Ältere wäre ja eigentlich schon recht. Und so. Ich weiß nicht genau, für wer das ihr Partie ergreift oder so. Interessant ist, dass der Vater beide genau gleich geliebt hat. Er hat dem jüngeren Sohn keinen Vorwurf gemacht. Obwohl er sein Vermögen, das Vermögen, das der Vater selber erwirtschaftet hat, verprasst hat in kürzester Zeit. Ein Onkel von meiner Frau, der ist mit etwa 65 gestorben, war Schiffer, hat bis im Brüderheim gewohnt, also er hat relativ wenig Geld fürs Leben gebraucht, und der hat eine 500.000 hat der sich zusammengespart in seinem Leben. Der Onkel von meiner Frau. Und hat das nachher unter seine, unter, also was sind das? Brüder, seine Kinder? Neffen? Nein? Neffen, ja. Hat das unter Neffen verteilt. 500.000, der hat ein ganzes Leben geschafft, 500.000 Cash gehabt und stirbt. Und mit dem würde ich sagen, wenn der Vater das Vermögen gehabt hat, für das hat er auch lang geschafft. Und ausgegeben ist extrem schnell. Also er hätte wirklich auf verschiedene Art und Weise Grund gehabt, gegen den jüngeren Sohn zu grollen. Und du findest nichts von dem. Du findest einfach nichts. Du findest nichts. Er hat gespürt, der jüngere Sohn, der ist zerbrochen. Der kommt zerbrochen heim. Der braucht keine Vorwürfe. Der braucht keine Belehrung. Er ist schon in sich so zerknirscht, dass er eigentlich eine Überdosis an Liebe braucht. Und bis dann die wirkt, eben da geht vielleicht ein Moment. Und beim älteren Sohn, der Vater hat nicht gesagt, ich habe dir nie gesagt, du musst so viel krampfen. Das ist jetzt unsere Überlegung, oder? Der krampft wie ein Tier, ein Leistungsmensch, hätte gar nicht müssen. Der Vater hat nichts zu dem gesagt. Er hat eigentlich gesagt, ich habe dir nie gesagt, du musst immer folgen. Er hat das einfach stehen lassen. Die zwei Sachen, die sind eigentlich okay. Aber die Haltung, die der ältere Sohn hat, die hat nicht gestimmt. Er hat nicht ganz gecheckt, um was das geht. Und auch bei ihm, da kommt kein Vorwurf vom Vater. Der Vater probiert ihn zu gewinnen für das Fest. Er lässt ihn ausreden. Der Vater lässt den Sohn ausreden. Er muss seinen Kropf leeren. Er wirft dem Vater mehr oder weniger das Zeug an den Kopf. Und das tut ein Vater auch nicht ehren. Aber das habe ich spannend gefunden. Dass er beide Söhne, Pharisäer und Zöllner, er hat beide auch gern. Und er möchte für beide nur das Beste. Und beide haben ihre Not gehabt. Der jüngere Sohn hat es einfach in die Ferne getrieben und der ältere Sohn in ein Gefängnis. In ein Gefängnis, das niemand sieht.